Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Thilo Hertel. In dieser Episode wollen wir über den Einsatz von Open Source Software in der IT-Infrastruktur von Unternehmen sprechen. Ein Anbieter mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich ist SUSE, führend bei Open Source Softwarelösungen für die Verwaltung von virtuellen Maschinen und Containern in Rechenzentren und Cloud-Umgebungen, insbesondere im Bereich Enterprise Linux, Kubernetes Management und Edge Infrastruktur. Daher freue ich mich, David Weyand als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Cloud Native Evangelist bei SUSE. Hallo David. Eine Frage direkt vorweg. Was ist deine Rolle bzw. was bedeutet der Titel Cloud Native Evangelist?
Hallo und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier mit euch einen kleinen Plausch halten können. Ja, was bedeutet dieser Jobtitel? Da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen in das, was sich eine SUSE dabei gedacht hat. Es ist doch so, dass in dieser neuen IT-Welt, wo IT und OT immer näher zusammenkommen, man doch eher wieder in die Richtung der Generalisten gehen muss und natürlich auch einen Meinungswechsel in der Infrastrukturwelt in irgendeiner Art und Weise ins Leben rufen muss. Und der Titel als solches besagt eigentlich nichts anderes, wie dass man einen Generalisten an seiner Seite hat, der übergreifend sowohl über businessrelevante Themen wie halt auch über technische Themen im Strategischen sprechen kann und auch in die Richtung berät, bis dahin, dass er natürlich unterstützt im Bereich des Marketings, Projektentwicklung wie auch Produktentwicklung und so ein bisschen als Schnittstelle für alle in irgendeiner Art und Weise im Unternehmen gilt, für dann halt genau diese Themen nach vorne zu treiben. Ja, und das ist meine Tätigkeit bei der SUSE. Und das für den Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz, dementsprechend auch sehr digital souverän.
Das ist auch das richtige Stichwort, weil ich habe gesehen, SUSE hat kürzlich ein Souveränitäts-Selbstwertungstool veröffentlicht, den sogenannten SEAL Score. SEAL steht für Sovereign Effective Assurance Level. Was würdest du sagen, wo landen die meisten deutschen Unternehmen, wenn sie sich ehrlich bewerten?
Ja, ich würde sagen, vielleicht zwischen Rot und Orange, ja, wenn man es mal in Farben symbolisieren würde. Aber es ist ja auch ganz klar, weil die IT hatte über die letzten Jahrzehnte sich doch sehr stark an einer Abhängigkeit Richtung Vendoren wie eine Microsoft oder andere Vendoren, eine Broadcom ist da auch ein schönes Beispiel, gehalten. Und das war ja auch nicht verkehrt. Das hat ja auch immer funktioniert und es war ja nie in irgendeiner Art und Weise eine Gefährdung da. Nur sieht man halt jetzt, das hat verschiedene Hintergründe, sowohl politisch wie halt mit aller Sicherheit auch, da spielt das schöne Geld mal wieder eine Rolle mit, dass diese Unternehmen diese Abhängigkeit halt jetzt anfangen auszunutzen. Und dann wird das Ganze in einer Zeit, wo wir immer mehr in eine digitale Transformation gehen, halt sehr schnell sehr ungemütlich und schadet meiner Innovativität, um ganz einfach auch Schritt zu halten in all diesen Themen. Also um eine Verschmelzung meines operativen Geschäfts mit der IT hinzubekommen, um eventuell AI einzuführen, um ganz einfach so flexibel zu sein, wie es von meinen Kunden in einem Unternehmen halt auch gewollt ist und auch notwendig ist, weil wir haben da Haufen Themen vor uns, autonomes Fahren, Entwicklung von neuen Energiebereichen und so weiter und so fort, wo Innovation quasi das Helping-Tool ist, um halt Ziele zu erreichen. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, da ein Augenmerk drauf zu halten, um nicht nur politisch darüber nachzudenken, sondern halt auch wirtschaftlich, um mich ganz einfach aufzustellen und sogenannt future-proof zu sein, ja.
Also würdest du sagen, das ist eher eine Chance für das Thema digitale Souveränität in Europa oder bremst es bei den Unternehmen eher diese Unsicherheit, die Investition?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Chance und in meiner Ansicht nach ist es auch ein Muss für Unternehmen, weil, wie schon gesagt, nur mit der Geschwindigkeit, die ich heute habe, kann ich den Anforderungen an der IT gerecht werden. Und es tut mir leid, ich glaube nicht, dass wir in Zukunft mit einer Handvoll Entwicklern, die dann in einem Unternehmen eingestellt sind, ja, die Geschwindigkeit hinbekommen, wie sie uns eine KI oder halt all diese Herausforderungen, die wir durch Klimaerwärmung und so weiter und so fort haben werden in Zukunft, auch wirklich gerecht werden. Deshalb ist es auf jeden Fall eine Chance, die Europa ergreifen muss, weil ich denke, ansonsten werden wir wirtschaftlich auch abgehängt werden. Das ist eine ganz klare Geschichte.
Und wo fängt echte Souveränität für dich an? Reicht es, wenn man ein Datenzentrum einfach in Deutschland zum Beispiel oder seine Daten einfach in einem Rechenzentrum in Deutschland speichert oder gehört da noch mehr dazu?
Nein, das langt auf gar keinen Fall. Der Blick auf Souveränität als solches ist der, vernünftig mit seinen Daten zu hantieren. Das heißt, komme ich an meine Daten ran? Kann irgendjemand einen Killswitch machen? Sind so die Grundverständnisse dieser Geschichte. Habe ich Abhängigkeiten? Bin ich von irgendeinem Vendor in irgendeiner Art und Weise abhängig oder habe ich Möglichkeiten, dort rauszukommen und mich anders aufzustellen? Brauche ich Redundanzen? Muss ich mich an mehreren Stellen aufstellen? Muss ich konsolidieren oder muss ich meine IT gestreckt aufstellen? Und das sind im Prinzip diese Dinge, die digital souverän sind. Das hat nichts mit einem Platz zu tun, wo ein Unternehmen herkommt oder wo jetzt ein Datacenter ist, sondern es hat wirklich was damit zu tun, wie flexibel bin ich sowohl finanziell wie auch mit meinen Daten und wie sicher sind meine Daten.
Und wäre der richtige Weg eher was wie eine Multi-Cloud-Strategie, bei der sensible Workloads auf einer souveränen Infrastruktur laufen oder muss alles quasi digital souverän sein?
Ich denke, diese blinde Art und Weise, wie man die letzten 10, 15 Jahre lang mit so einem Cloud-Only-Ansatz durch die Gegend gegangen ist, ja, einfach zu sagen, naja, unser Unternehmen geht morgen zu irgendeinem dieser großen Hyperscaler und schiebt da alles rein und macht da alles. Das ist was, das ganz stark überdacht werden muss. Ich denke, ein Multi-Cloud-Ansatz oder ein Multifunktionsansatz, würde ich eher sagen, ist hier wesentlich wichtiger, ja, weil es kommt darauf an, wo entstehen Daten, wo brauche ich Daten und wie gehe ich mit Daten um. Das ist im Prinzip auch die Denkweise, wie ich meine IT strategisch aufzustellen habe und wie ich meine IT zu sortieren habe. Da gibt es mit aller Sicherheit Dinge, die sind bei den Hyperscalern sehr gut aufgehoben und die sollte man auch von den Hyperscalern konsumieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Dinge wie Patente, von denen ich vielleicht abhängig bin, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Sicherheit mitbringen, die ich vielleicht auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise drüber nachdenken sollte, ob da eine Cloud-Only-Strategie das Richtige ist. Ich glaube, da ist es wie mit allem im Leben, die gesunde Mischung macht es im Endeffekt nachher aus.
Ein Thema, das im Zusammenhang mit digitaler Souveränität immer wieder auftaucht, ist der Deutschland-Stack. Was genau versteht man darunter? Und reden wir hier noch über eine Vision oder ist das schon ein konkretes System?
Es gibt definitiv ein System hinten dran und ein Deutschland-Stack ist gerade im Bereich des Healthcare oder halt des Defense oder des öffentlichen Dienstes auch eine Notwendigkeit meiner Ansicht nach. Weil einen wirklichen Datenschutz garantieren oder einen wirklichen Datenschutz umsetzen in irgendeiner Art und Weise, das muss auf einer stark kontrollierten Art und Weise sein. Und das muss auch meiner Ansicht nach Landessache sein. Dementsprechend dieser Aufbau, den man hier plant, der in vielen Stellen natürlich noch sehr theoretisch ist, aber an anderen Stellen schon sehr, sehr konkret wird, der muss umgesetzt werden. Vielleicht nicht, wie wir Deutsche das gerne immer machen, 120% planen und dann kommt es nicht, sondern vielleicht sollten wir auch 80% einfach davon jetzt mal umsetzen und uns die letzten 20% dann halt erarbeiten. Aber grundsätzlich ist das eine Notwendigkeit. Und es sollte auch ein Standard werden, was es bis heute einfach nicht ist. Man windet sich an vielen Stellen, ähnlich wie bei der digitalen Souveränität.
Wenn du ein bisschen konkreter wirst, wo siehst du da die größten Hürden vielleicht?
Die größten Hürden sehe ich auf jeden Fall da drin. Und da kommen die Themen sehr schnell beieinander mit der digitalen Souveränität und dem Deutschland-Stack. Eine Lösung aufzubauen, die in Gänze mich unabhängig hält, wird halt schwierig. Das heißt, die Basis der Open-Source-Projekte zusammenzuführen. Ich meine, ich sehe das bei unserem kleinen Portfolio der SUSE im Vergleich zu dem, was User da draußen alles benötigen, dort die richtigen Komponenten, die richtigen Communities zusammenzubringen, die am Leben zu halten, die auf den richtigen Stand zu bringen, die miteinander in der Kommunikation zu halten, ist enorm schwierig. Und das muss aber die Basis für einen Deutschland-Stack sein. Es muss offen sein, es muss frei sein, es muss kompatibel sein. Und das sind so die, meiner Ansicht nach, die größten Herausforderungen, da halt die richtigen Komponenten, die richtigen Elemente, die richtigen Leute zusammenzubringen, sie an einen Tisch zu bringen, an einem Strang zu ziehen, um das dann aufzusetzen und dann halt dieses zu einem Standard zu machen. Das sind wohl die größten Herausforderungen, die da drin sind. Weil wenn es mal ein Standard ist, dann ist es sehr schnell an einem Punkt, wo ich es halt multiplizieren kann. Und wenn ich es multiplizieren kann, kann ich es auch sehr schnell implementieren.
Also ich höre daraus auch, dass du Open Source als ein starkes Fundament für so einen Stack siehst.
Ja, bleibt eigentlich nichts anderes. Muss.
Ein weiteres Thema. Du hast in einem Blogartikel geschrieben, dass der Wechsel der Virtualisierungsplattform Unternehmen einen messbaren ROI bringt. Wie sieht der Weg von einer traditionellen zu einer cloud-nativen Virtualisierung mit SUSE aus?
Auch dort muss man ein bisschen weitergehen und nicht nur auf eine Technologie schauen. Das Thema ist, wir haben letztes Jahr einen enormen Wachstum im Containermarkt. Und das ist jetzt einer der Dinge, die sich die letzten Jahre schon anzeigen, dass wir immer mehr in den Bereich der Container kommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen solchen Schritt gehe, ja, sollte ich mehr anschauen wie Virtualisierung, weil wenn ich heute meine 10.000 VMs oder meine Tausende von VMs oder vielleicht auch nur ein paar hundert VMs von einer Technologie in die nächste umziehe, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass ich in 2 Jahren die Arbeit nochmal mache. Weil in 2 Jahren brauche ich vielleicht nicht mehr von den 500 VMs, die ich migriert habe, 500, sondern brauche ich vielleicht nur noch 100. Ja, aber sie sind dann auf einer Legacy-Lösung, die einfach nicht kompatibel ist mit meinen IT-Prozessen, mit meinen Sicherheitskonzepten, mit meinen Verschlüsselungskonzepten und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausende von Punkten. Deshalb sollte man, wenn man heute über Virtualisierung nachdenken, was kommt denn da morgen? Und was da morgen kommt, ist sehr, sehr offensichtlich. KI kommt morgen. KI ist definitiv alles containerbasiert. Die Technologien wachsen immer stärker zusammen. Das heißt, gerade Produktionsstätten werden immer mehr mit IoT nach vorne getrieben. Auch dort wächst der Containermarkt. Im Virtualisierungsumfeld sehen wir sehr, sehr viel Bewegung Richtung einer Mischfunktion zwischen Containern und VMs. Und genau das macht halt auch eine SUSE. Aber sie macht es halt alles auf einer Basis. Das heißt, eine SUSE wie auch eine Red Hat haben einen Industriestandard für die Orchestrierung, der nennt sich halt nun mal Kubernetes, in ihre Virtualisierung eingebunden und können somit Container und virtuelle Maschinen gleich behandeln und können sie gleich in alle Automatisierungen wie auch in alle ihre Betriebsprozesse auf gleiche Art und Weise einbinden. Und das ist ein Fokus, den Unternehmen heute haben sollten, weil im Gegensatz zu einer AS400 wird die Virtualisierung deutlich schneller verschwinden und stärker verschwinden. Das heißt, ich habe keine 10, 15 Jahre noch mal Zeit, um in irgendeiner Art und Weise neu zu migrieren, sondern ich werde mich in 2 oder 3 Jahren sonst noch mal neu erfinden müssen. Und deshalb ist es halt wichtig, in der Betrachtung jetzt dran zu gehen und zu sagen, ich muss auch hier zukunftsgerecht mich aufstellen, weil dann mache ich die Arbeit nur einmal und dann kann ich auch wirklich Geld sparen, weil damit standardisiere ich meine IT, mache sie effizienter, mache sie mobiler, mache sie schneller, mache sie innovativer und damit verdiene ich mehr Geld mit meiner Infrastruktur. Und damit habe ich dann auch den Punkt, dass ich meine IT deutlich schneller in eine Situation bringe, wo sie für mich Vorteile erbringt. Und das ist nun mal die Aufgabe der IT, ja? Und auch von der Virtualisierung. Genau deshalb muss man in die Richtung sich orientieren.
Bei IONOS setzen wir bereits auf KVM, also Kernel-Based Virtual Machines und Open Source. Wie gut passt diese SUSE Virtualization auf diese bestehende Infrastruktur?
Naja, im Prinzip machen wir nichts anderes. Wir nutzen nur, dass KVM in Kube wird und bringen es auf eine Kubernetes-Landschaft. Und es wäre eine schlechte Lösung, wenn es nicht kompatibel wäre zu allem anderen, was da außen unterwegs ist. Dementsprechend ist die SUSE-Virtualisierung definitiv mit allem Kubernetes-basierten kompatibel, aber auch mit jeder anderen Virtualisierungslösung. Wir reden hier von einer Technologie, die sich über 25, fast 30 Jahre entwickelt hat. Ja, wenn ich dort nicht koexistieren kann, nebendran, dann ist meine neue Lösung nicht die richtige Lösung, weil genau das muss sie können. Deshalb, ja, die Kompatibilität ist dort auch völlig gegeben und kann in der Koexistenz natürlich nebeneinander laufen.
SUSE und IONOS arbeiten ja seit 2025 zusammen. Welche konkreten Vorteile haben Unternehmen durch den Einsatz der SUSE-Technologie auf der IONOS Cloud-Infrastruktur? Gibt es da vielleicht spezielle Use Cases oder Kundenbeispiele, die du nennen kannst?
Was ja ein Fokus der SUSE ist, ist ja eine Offenheit in alle Richtungen. Und gerade im jetzigen Moment, wo wir Hardware-Engpässe haben, Hardware quasi nicht bezahlbar ist, ich immer mehr Spitzenlasten in meiner IT habe, ja, ist natürlich der Einsatz einer Cloud an ganz vielen Stellen immer besser, wie ich kaufe mir jetzt Hardware, die mich ein Vermögen kostet, ja, und ich kriege sie in Zukunft eventuell nicht ausgelastet. Deshalb immer in dem Moment macht es natürlich Sinn, mit Cloud-Anbietern zu arbeiten. Und auch in dem Moment, wenn ich halt meine IT stärker standardisieren will und klassifizieren will und Dinge zusammenführen will, weil eine Cloud ist meistens sehr redundant aufgestellt. Sie ist hochsicher, sie erfüllt Standards, die es mir in meinem eigenen Datacenter oftmals schwierig machen, so umzusetzen. Daher ist die Zusammenarbeit nicht nur von der SUSE mit der IONOS eine Sache, die wichtig ist, meiner Ansicht nach, weil das bringt mir Möglichkeiten, meine IT kostenneutral und auch dynamisch zu gestalten, sondern es ist auf der anderen Seite auch ein Punkt, was mir Richtung Kunden wieder mehr Möglichkeit gibt, in kurzen Situationen zu reagieren und schnell meine IT so auszurichten, wie ich sie benötige. Ja, und daher ist die Zusammenarbeit zwischen Cloud-Anbietern und Softwareherstellern, wie wir das sind, unumgänglich. Und es passt halt auch in dem Thema digitale Souveränität, weil auch hier ist eine IONOS hervorragend aufgestellt und ist nicht ohne Grund einer unserer Partner. Als Unternehmen mit knapp 3000 Mitarbeitern weltweit können wir keine 100.000 Partnerschaften aufbauen. Da suchen wir uns unsere Partner schon gewählt aus.
Neben der Cloud passiert die digitale Transformation ja nicht nur im Rechenzentrum. In der Industrie verschmelzen klassische IT und OT immer stärker. Du hast es ja vorher schon erwähnt, aber wie positioniert sich SUSE in diesem Bereich und warum ist ein souveräner Stack gerade für die OT so wichtig?
Also auch hier ist eins der Themen, die ganz, ganz weit oben mitspielen, Sicherheit und gerade in OT-Bereichen, also im operativen Geschäft, sei es in der Fabrik, sei es im Branch Office oder was auch immer, sei es irgendwelche G5-Antennen. Es ist halt nun mal notwendig, dass ich Geschwindigkeiten, Latenzen von Maschinen einhalte, ja, und eine Produktion nicht gefährde. Und hier ist ein Ausfall oftmals noch wesentlich schlimmer wie in einem Datacenter. Und aus dem Grund hat man gerade in diesem Umfeld einen extremen Fokus auf Leichtgewicht. Aber Leichtgewicht, das halt sehr, sehr souverän, fest und sicher ist und auch eine lange Lebensdauer hat. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu einer IT, wo man alle 3 bis 5 Jahre seine Hardware austauscht, leicht migrieren kann, unter Umständen leichter migrieren kann, wie jetzt an irgendeinem Band, über das Autos laufen oder andere Dinge drüber gehen oder ganz, ganz arge Sachen, was wir so machen, sind ja auch Satelliten ausstattet mit unserer Edge-Technologie oder Roboterarme oder was auch immer, wo wir dann doch von Systemen reden, die über viele Jahre laufen und somit dann halt auch die Technologien über viele Jahre aktuell gehalten werden müssen und sicher gehalten werden müssen. Dementsprechend halten wir uns auch hier an Standards, die den Anschein machen, dass sie in der IT jetzt lange standhalten werden. Deshalb setzen wir unsere Cloud Native als Basis für fast alle unsere Technologien, so auch für Edge und AI, und gehen auf der anderen Seite hin und passen dann den Use Case unserer Software an das Nutzen oder an den Bedarf des Endpointes an. Und damit kann ich sehr schön eine Verschmelzung schaffen zwischen Edge-Use-Cases und Data-Center-Use-Cases und das an jeglichen Art und Weisen und kann damit halt auch die Sicherheit gewährleisten. Weil wir reden hier von einer Vielzahl von neuen IT-Geräten, die auch eine Vielzahl an neuer Gefahr in der IT bedeuten. Und dementsprechend ist es notwendig, dass ich die zum einen an einer Stelle managen kann, aber auf der anderen Seite, dass ich sie von dort auch sehe, Veränderungen mitbekomme, Anomalien mitbekomme, Troubleshooting machen kann und so weiter und so fort. Also die Vielfalt der neuen Herausforderungen ist enorm, weil es sind kleinste Sensoren, es sind Windräder, es sind alles Mögliche, die in irgendeiner Art und Weise gehalten werden müssen. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass ich halt auf jeden Fall eine stabile und souveräne Basis habe. Und das ist halt genau das, was wir machen. Wir arbeiten im Prinzip in zwei Säulen. Die eine Säule sind unsere Betriebssysteme, die wir auch anpassen auf den Use Case. Wir haben ein Betriebssystem für SAP, wir haben ein Betriebssystem für Kubernetes, wir haben ein Betriebssystem für das Daily Business. Aber auf der anderen Seite, und das ist der nächste große Block, den wir machen, das ist Kubernetes nativ, cloud-nativ, und dort bringen wir alle anderen Use Cases rein.
Und vielleicht noch zum Abschluss, um das alles nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was würdest du einem IT-Entscheider als Tipps mitgeben, damit sie 2026 sich souveräner aufstellen können?
Auf jeden Fall sollten sie unser Tool erstmal benutzen, ja, weil ich glaube, gerade bei dem Durchgehen dieses Tools wird einem klar, was alles so zur digitalen Unabhängigkeit gehört und dann die Richtung Open Source und ein Auge auf die starken Communities zu haben, das ist im Prinzip ein Wegweiser für die Evolution der IT und somit halt auch immer ein guter Faktor, nach dem ich mich orientieren kann. Und was leider Gottes die letzten Jahrzehnte sehr gelitten hat in der IT, ich brauche mehr Know-how in meinen Abteilungen und ich brauche mehr Generalisten. Also Budget freimachen für Know-how-Transfer und Budget freimachen, dass meine Mitarbeiter sich generalistischer aufstellen können und über den Tellerrand hinausschauen können, um dann halt auch einfach die Säulen und die einzelnen Bereiche in meinem Unternehmen besser aufweichen zu können, um sie agiler zu machen. Weil diese Agilität ist das, was ein Unternehmen nicht nur für digitale Souveränität braucht, sondern die Agilität benötigt ein Unternehmen in der IT auch, um sich zukunftssicher aufstellen zu können.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben viele spannende Einblicke in die Welt von SUSE zur digitalen Souveränität, zum Deutschlandstack und zur Zukunft der IT-Infrastruktur mitbekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Anmerkungen oder einen Kommentar unter dieser Episode. Falls Sie Themenvorschläge haben, schicken Sie eine Mail an podcast@ionos.com und natürlich können Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen eine Bewertung für uns hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.